Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auf jeden Topf passt ein Deckel. Eine beliebte Redensart, die so auf die Ausbildungslage in Deutschland nicht passt. Denn immer öfter finden Azubis und Ausbildungsbetriebe eben nicht zusammen. Wie sich das ändern lässt, klären wir in dieser Sendung. Genauso wie die Frage, warum die MeToo-Debatte offenbar dafür gesorgt hat, dass es Frauen auf dem Arbeitsmarkt wieder schwerer haben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Frust ist wohl das, was beide Seiten eint, wenn einerseits Schulabgänger keine Lehrstelle finden und andererseits Ausbildungsbetriebe ohne Azubis bleiben. Aber genau das ist die Realität seit Jahren in Deutschland. Nehmen wir als Beispiel das Jahr 2018. Da waren 79.000 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag und gleichzeitig blieben 58.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Die Gründe für diese hohen Zahlen sind vielfältig. Der Ländermonitor berufliche Bildung der Bertelsmann Stiftung hat sie analysiert und auch Lösungsvorschläge parat. Claudia Burkert, schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Gebert.
Schauen wir erstmal auf die Analyseebene kurz. Was sind denn die Hauptgründe, die Sie ausgemacht haben, warum Firmen und Azubis nicht zusammenfinden?
Also den größten Teil der Ursachen machen die sogenannten eigenschaftsbezogenen Probleme aus. Das heißt, Betrieb und Jugendliche finden nicht zueinander, weil der Betrieb den Jugendlichen nicht für geeignet hält oder umgekehrt auch der Jugendliche den Betrieb nicht für geeignet hält, weil er ihn vielleicht einfach nicht attraktiv genug findet. Der zweitgrößte Anteil, der auch in der zeitlichen Betrachtung gewachsen ist, das sind die berufsfachlichen Gründe. Das heißt, die angebotene Ausbildungsstelle trifft nicht die beruflichen Interessen der Bewerber.
Sie sagen auch, das Problem ist vor allem, dass beide Seiten selten ein genaues Bild voneinander haben. Hilfreich und gar nicht so neu als Idee ist das Praktikum, das Betriebspraktikum.
Ja, wenn es eigenschaftsbezogene Gründe gibt, dass die Betriebe sagen, nee, diesen Jugendlichen vielleicht wegen des Schulabschlusses machen wir lieber nicht, wenn der nur Hauptschulabschluss hat, oder der Jugendliche sagt, nee, das ist ein Kleinbetrieb, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Da muss man Barrieren, die teilweise im Kopf sind, abbauen und Vertrauen am besten dadurch aufbauen, dass sich beide Seiten persönlich zum Beispiel über ein Praktikum kennenlernen. Nur so kann man diesen Teil der Passungsprobleme erstmal angehen. Aber was auch nötig ist, es gibt ja real auch wirklich Hindernisse, dass der Schulabschluss vielleicht noch nicht ausreichend ist oder die Qualifikation eben für den Betrieb nicht ausreicht. Da muss es Unterstützungsmöglichkeiten geben, wie zum Beispiel assistierte Ausbildung oder Ähnliches, dass der Betrieb auch ein Stück weit entlastet wird und der Jugendliche seine Ausbildung auch schaffen kann.
Über die assistierte Ausbildung würde ich gleich nochmal genauer sprechen wollen. Erstmal aber nochmal die Frage nach der Berufsorientierung und der Frage nach Informationen, die offenbar fehlen. Spielt die Berufsorientierung in unseren Schulen immer noch eine zu kleine Rolle?
Ja, auch wenn man sagen muss, dass die schon durchaus ausgebaut worden ist. In vielen Ländern gibt es mittlerweile Berufsorientierung ab Klasse 7 oder ab Klasse 8. Aber ich würde sagen, es hat sich wirklich etwas Grundlegendes in unserer Gesellschaft verändert. Während es früher so war, dass in jeder Familie eigentlich irgendjemand war, der eine berufliche Ausbildung gemacht hat, dann hat sich das heute ein Stück weit geändert und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir einen deutlich gestiegenen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Und die kommen in der Regel aus Ländern, in denen es eine duale Ausbildung nicht gibt. Das heißt, die kennen unser qualitativ hochwertiges Ausbildungssystem nicht. Die muss man deutlich anders ansprechen als nur über ein einwöchiges Praktikum. Da muss man wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass das dann nicht darum geht, dass diejenigen, die nichts anderes können, die nicht ins Studium gehen können, eine duale Ausbildung beispielsweise machen.
Und der zweite Grund, Sie hatten gerade gesagt, es gibt zwei. Also einmal die Migranten und dann sicherlich doch wahrscheinlich auch die Situation, dass wir viele Leute haben, die gern studieren möchten.
Ganz genau. Es sind halt immer mehr Jugendliche, die ein Abitur, eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Und deswegen müssen wir eben konstatieren, dass auch die duale Ausbildung nicht mehr so beliebt ist, wie sie früher einmal war.
Interessant ist ja auch der Vorschlag, den Sie gerade schon mal erwähnt hatten aus der Studie, nämlich die assistierte Ausbildung. Wie genau soll die aussehen?
Also es gibt die assistierte Ausbildung ja seit einigen Jahren. Das heißt, ein Träger begleitet den Betrieb und den Jugendlichen durch die Ausbildung, kann also Schwierigkeiten auffangen, nicht nur schulischer Art, sondern auch wenn es Abstimmungsprobleme gibt, wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt. Da sind dann Menschen, die Ansprechpartner sind und die auf beiden Seiten vermitteln können. Man muss aber letztendlich sagen, das ist eine mehrphasige Maßnahme. Die beginnt eigentlich schon vor Beginn einer Ausbildung, nämlich dass man überhaupt erst Jugendlichen und Betrieb zueinander bringt. Und diese Phase wird häufig von der Bundesagentur für Arbeit nicht mit ausgeschrieben. Das heißt, es fehlt eigentlich daran, überhaupt erstmal die Verbindung zwischen Betrieb und Jugendlichen herzustellen. Und das wäre sehr wünschenswert, dass man das wieder verändert und diese erste Phase mit ausschreibt.
Das heißt, auch der Staat ist an dieser Stelle gefragt.
Unbedingt.
Zum Schluss würde mich noch die Situation der Betriebe interessieren. Auch da gibt es Ideen, gibt es Vorschläge, nämlich gerade die kleineren Betriebe, die oft nicht als besonders attraktiv unter den Jugendlichen, unter den Schulabgängern gelten. Da ist die einfache Lösung, Kooperation einzugehen und sich vielleicht mit einem anderen Betrieb ja ein Azubi zu teilen.
Ja, Azubi teilen, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, in der Tat, es gibt ja schon überbetriebliche Ausbildungsstellen und Berufe, wo das zur Ausbildung ganz normal dazugehört. Ich glaube, das ist ein Schritt, dass Betriebe zusammenarbeiten. Ich glaube aber auch, dass es Unterstützung gerade bei kleinen Betrieben geben muss, überhaupt erstmal in Kontakt mit Jugendlichen zu kommen. Die meisten Klein- und Kleinstbetriebe haben keine eigene Ausbildungsabteilung. Da muss der Meister, der Handwerker selber, wenn wir gerade vom Handwerk sprechen, selber quasi die Ausbildungsakquise noch machen. Und da ist es wichtig, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt, die im besten Fall auch schon während der Schulzeit beginnen, dass man sich über längere Zeit hinweg auch kennenlernen kann.
Vielfältige Möglichkeiten also, damit künftig doch wieder mehr Ausbildungsbetriebe und Azubis zusammenfinden. Vielen Dank, Claudia Burkhardt. Sie hat die Ergebnisse des Ländermonitors berufliche Bildung der Bertelsmann Stiftung vorgestellt.
Campus und Karriere. International.
Ja, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich gibt es viele Probleme bei der beruflichen Bildung. Hier müssen die Jugendlichen möglichst schon mit 16 wissen, wo es mal langgehen soll, um sich in der Schule dann entsprechend zu orientieren. Helfen kann zwar der Berufsberater, der Besuch dort ist Pflicht, aber der hat meist nur eine halbe Stunde Zeit eingeplant und viele Schüler sagen, gebracht hat's wenig. Deshalb boomen private Coaching-Firmen in Frankreich. Sie alle profitieren auch von der Angst, die unter den Schulabgängern umgeht, nach einer Ausbildung erstmal arbeitslos zu sein. Zu Recht, wie der Beitrag von Susanne Krause zeigt.
Ein top-renovierter Pariser Altbau dient der renommierten Coaching-Firma Futureness als Sitz. Anna Simeon, 16 Jahre alt und Gymnasiastin, ist zur Beratung gekommen.
Sie haben vor 2 Jahren meinem Bruder geholfen, den richtigen Beruf zu finden. Er wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Jetzt ist er in einer Elite-Handelsschule und happy. Ich hingegen weiß schon, was ich werden will. Objektdesignerin. Für den Fall, dass ich nicht an meiner Wunschdesignschule aufgenommen werde, möchte ich mit Ihnen einen Notfallplan entwickeln.
Anna Simeon hat das Coaching-Programm für 249 Euro gebucht. Fast doppelt so viel muss jemand zahlen, der keine berufliche Vorstellung hat. Das kann sich längst nicht jede Familie leisten. Doch das Geschäft boomt, sagt Futureness-Chef Paul Courtois.
Einen wahren Big Bang ausgelöst hat die gerade umgesetzte Abiturreform. Seither ist Schluss mit der traditionellen Unterteilung in den wissenschaftlichen, den wirtschaftlichen und sozialen oder den literarischen Zweig. Jetzt muss jeder seine Abifächer selbst zusammenstellen. Und das setzt die Jugendlichen unter Druck.
Warum, lässt sich mit einem Blick auf die französischen Statistiken erfassen. Die Quote der Arbeitslosen liegt in der Altersgruppe 16 bis 24 Jahre weit über der der Gesamtbevölkerung. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist seit den 1970er Jahren, der ersten Ölkrise, Dauerbrennerthema im Land, sagt Vladimir Passeron. Passeron ist Chef der Abteilung Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit beim staatlichen Statistikinstitut INSEE.
Heute ist die Lage etwas besser als noch vor 3-4 Jahren. Damals hatte jeder Vierte in der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre keinen Job. Jetzt ist es nur noch jeder Fünfte. Die jungen Leute profitieren am meisten vom Konjunkturaufschwung, aber sie sind auch am meisten von den hiesigen Arbeitsmarktproblemen betroffen.
Allerdings stecken viele noch in der Ausbildung, ob in der Schule, einer Lehre oder an der Universität. Passeron nennt Zahlen zur Erwerbstätigkeit der unter 25-Jährigen.
Drei von 10 jungen Franzosen haben einen Job. In Deutschland sind es 5 von 10. Dort stehen deutlich mehr junge Leute im Berufsleben als bei uns.
Berufseinsteiger in Frankreich brauchen, trotz Diplom in der Tasche, zumeist Jahre, bis sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag ergattern.
Junge Leute sind überrepräsentiert bei Zeitarbeitsfirmen unter den Arbeitnehmern mit Fristvertrag. Es dauert immer länger, einen festen Job zu finden.
Dabei gibt es in Frankreich mehr junge Leute mit Diplom als im EU-Durchschnitt, weil hier 80% jeden Jahrgangs Abitur ablegen. Doch häufig müssen Berufseinsteiger anfangs Posten akzeptieren, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Mit fatalen Folgen für jene mit geringerer Ausbildung.
Vor allem junge Frauen ohne Diplom haben kaum Chancen, einen Job zu finden.
Die Macron-Regierung will die Lehrlingsausbildung schmackhafter machen. Sie hat die Altersgrenze von 25 Jahren auf 30 angehoben und eröffnet neue Ausbildungszentren. So ist die Zahl der Lehrlinge auf 480.000 hochgeschnellt. In Deutschland jedoch sind es 3-mal mehr. Und für steigende Zahlen in Frankreich sorgt vor allem, dass nun mancher Studierende zusätzlich auf eine praktische Ausbildung setzt, um später leichter einen Job zu finden.
Endlich wird offen über die Probleme gesprochen. Endlich hören wir uns gegenseitig zu. Das waren vielfach die Reaktionen auf die MeToo-Debatte. Vor fast 2 Jahren wurde sie losgetreten mit Vorwürfen gegen einen mächtigen Hollywood-Produzenten und wurde zu einer internationalen Bewegung. Unter dem Hashtag MeToo entwickelte sich eine Diskussion über Sexismus und sexuelle Gewalt. Quer durch alle Branchen meldeten sich Frauen, Betroffene zu Wort, die Opfer von Belästigungen, Übergriffen oder sogar Vergewaltigungen geworden sind. Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden und trotzdem hat die Debatte Spätfolgen etwa für den Arbeitsmarkt, allerdings nicht die vielfach erhofften, wie Julia Kastein aus Washington berichtet.
Als Leanne Atwater noch als Beraterin arbeitete, reiste die Arbeitspsychologin oft gemeinsam mit männlichen Kollegen zu den Kunden.
Es gab nie ein Problem. Wir haben unseren Job gemacht, wir haben zusammengesessen, wir sind ins Hotelzimmer gegangen, morgens aufgestanden und haben weiter gearbeitet. Und wenn ich das nicht so hätte mitmachen können, dann hätte meine Karriere darunter gelitten.
Aber genau das drohe vielen Frauen jetzt als Spätfolge der MeToo-Debatte, sagt Atwater, die mittlerweile als Professorin an der Universität von Houston lehrt. Sie hat insgesamt 450 Männer und Frauen aus verschiedenen Branchen ausführlich in einer anonymen Online-Studie befragt. Das Ergebnis?
Fast die Hälfte der Männer sagte, sie hätten Angst vor unfairen und falschen Anschuldigungen. Und als wir sie gefragt haben, ob sie deshalb lieber keine Frauen mehr einstellen würden, hat ein Viertel Ja gesagt.
Viele Männer gingen Frauen am Arbeitsplatz jetzt grundsätzlich lieber aus dem Weg, vermieden Situationen, in denen sie mit Frauen alleine sind oder wollten nicht mehr mit ihnen auf Reisen gehen.
Natürlich gilt das nicht für alle, aber wenn das 20-25% der Männer sagen, dann sind das alarmierende Zahlen.
Für ihre Studie befragte die Wissenschaftlerin ihre Probanden 2-mal im Abstand von einem knappen Jahr. In der ersten Befragung ging es vor allem darum, welche Auswirkungen sich die Befragten von der MeToo-Debatte versprachen und in der zweiten dann um die Folgen, die sie tatsächlich an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz feststellten.
Women's willingness to speak out.
Viele Frauen sagen nun, dass sie viel eher bereit sind, sich zu wehren und etwas zu sagen. Und sehr viele Männer sagen das auch.
Doch insgesamt seien diese positiven Veränderungen nicht so groß ausgefallen, wie die Studienteilnehmer es erwartet hatten, aber dafür die negativen Folgen umso deutlicher. Wirklich überrascht habe sie das nicht, sagt Atwater, aber schon traurig gemacht.
I wouldn't say I was surprised, but I was sad.
Von Filmproduzent Harvey Weinstein über den Chef des Fernsehsenders Fox News Roger Ailes bis zum demokratischen Senator Al Franken. In den vergangenen 2 Jahren haben allein in den USA über 200 prominente und mächtige Männer ihren Job und ihre Reputation verloren, weil sie Frauen belästigt oder missbraucht haben sollen. Ihre mutmaßlichen Opfer meldeten sich oft erst nach vielen Jahren. Nur in einer Handvoll Fälle wurde bislang Anklage erhoben und nur 6 Männer bisher verurteilt. Etwa der Schauspieler Bill Cosby.
Wenn mächtige Menschen Angst bekommen, dass ihnen so etwas auch passieren könnte, dann sagen sie nicht, oh, das tut mir leid, vergib mir. Sondern sie sagen, dir zeige ich es. Und ich glaube, das ist es, was wir jetzt sehen. Sie sagen, ich lasse dich einfach nicht mehr in meine Nähe. Dann kannst du mich auch nicht beschuldigen.
Won't be around you, and therefore you can't accuse me of anything.
Und deshalb, glaubt Leanne Atwater, würden Frauen mittlerweile schon im Bewerbungsprozess ausgemustert. Das sei zwar nicht legal, aber auch sehr schwer nachzuweisen. Die Professorin plant, ihre Befragung im kommenden Jahr zu wiederholen. Dann werde sich vielleicht zeigen, ob das Misstrauen und die Ausgrenzung von Frauen tatsächlich nur eine kurze und heftige Gegenreaktion auf MeToo ist. Oder ob sich der Umgang von Männern und Frauen am Arbeitsplatz doch dauerhaft verändert hat.
Wer nicht aus Europa kommt und in Nordrhein-Westfalen studieren will, soll künftig Studiengebühren zahlen, pro Semester 1.500 Euro. Das Geld soll in die Kassen der Hochschulen des Landes fließen. So jedenfalls die Ankündigung der schwarz-gelben Landesregierung. Allerdings wollte sie zunächst abwarten, was die ähnlichen Studiengebühren, die Baden-Württemberg bereits eingeführt hatte, dort bewirkt haben. Noch prüft das Wissenschaftsministerium in Düsseldorf also. Ab Herbst, so heißt es jetzt, soll eine Entscheidung gefällt werden. Von Anbeginn war die Opposition gegen diese Gebühren für internationale Studierende, zum Beispiel der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD im NRW-Landtag, Dietmar Bell. Ich habe ihn gefragt, rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Das ist das Versprechen, mit dem die FDP gern die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer einführen wollte. Geld, das die chronisch unterfinanzierten Hochschulen in NRW sicherlich gut gebrauchen können. Oder sehen Sie das anders?
Naja, es ist so, dass diese Summe niemals zustande käme. Das Versprechen ist ja, mit dem Geld, was aus Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern eingenommen werden soll, das Verhältnis von Studierenden und Lehrenden zu verbessern. Und wenn man sich die baden-württembergischen Erhebungen anschaut, dann kann man erkennen, wenn man es auf Nordrhein-Westfalen überträgt, dass wenn man wohlwollend wäre, ja, irgendwie eine Summe zwischen 30 und 35 Millionen Euro vielleicht überbleibt, nach entsprechender Zugrundelegung der Zahlen in Baden-Württemberg und nach Abzug der Verwaltungskosten. Und da muss man deutlich sagen, bei 36 Hochschulen, die hier in Nordrhein-Westfalen existieren, und einem Haushalt der Hochschulen, der aktuell veranschlagt wird, mit 5,625 Milliarden Euro, ist dies für das Versprechen, was dahinter steckt, schlichtweg eine lächerliche Größe. Und es ist schlichtweg eine Täuschung der Öffentlichkeit, dass mit einer solchen Maßnahme substanzielle Beiträge für die Hochschulen eingenommen werden können.
Welche negativen Effekte sehen Sie denn als SPD, die diese Gebühren auch bringen würden, wenn wir uns das Stichwort Internationalität anschauen? Also glauben Sie, dass es Studierende gibt aus dem Nicht-EU-Ausland, die dadurch tatsächlich abgeschreckt würden?
Ja, aber selbstverständlich. Wir haben, wenn man sich anschaut, aus welchen Ländern Menschen in Nordrhein-Westfalen studieren, dann haben wir bei der Gruppe der Nicht-EU-Ausländer zum Beispiel eine große Zahl von Studierenden aus afrikanischen Staaten, aus dem Maghreb oder auch aus Staaten wie China und anderen. Wird es gerade in den Staaten, in denen man ein Stück weit auch Entwicklungspolitik durch entsprechende Studienmöglichkeiten für Studierende hier in Deutschland schafft, schlichtweg verunmöglicht, dass diese Studierenden nach Deutschland kommen. Und da trifft man vor allem diejenigen, die eben nicht über Vermögen verfügen, aber vielleicht über Kompetenzen verfügen. Und bisher war Deutschland eines der Länder, das hervorragende Studienmöglichkeiten für Nicht-EU-Bürger entsprechend vorgehalten hat. Und das wird den Studienstandort Nordrhein-Westfalen und die Internationalisierungsbemühungen der Hochschulen nachhaltig treffen.
Aber wenn man sich an Baden-Württemberg orientiert, was man ja durchaus tut, Sie ja gerade auch, wo es die Studiengebühren bereits gibt, dann wird eben auch in NRW ja möglicherweise es Ausnahmeregelungen geben. Und damit könnte diese Gebühr doch
sozialverträglich gestaltet werden, oder nicht?
Naja, Sie haben das Problem, dass diese Ausnahmeregelungen eben hochbürokratisch sind. Und Sie dann in der Situation sind, dass Sie jeden Einzelfall individuell prüfen müssen. Das passiert offensichtlich in Baden-Württemberg. Das hat aber dazu geführt, dass eben die Einnahmen, die entsprechend zugrunde gelegt werden, sehr gering sind. Und Sie müssen zusätzlich Stipendienprogramme auflegen. Dieses Stipendienprogramm gibt es derzeit nicht in Nordrhein-Westfalen, sodass Sie auf der einen Seite Bürokratie schaffen, auf der anderen Seite Mehrausgaben haben für Stipendienprogramme, um soziale Härten entsprechend abzufedern. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, dass man etwas schafft, was dann im Grunde mit Gegenmitteln kompensiert werden muss, um soziale Härten zu vermeiden.
Aber ganz genauso läuft zum Beispiel, wenn wir mal über den Tellerrand schauen, in Großbritannien. Da kostet ein Studium für Ausländer deutlich mehr als das, was jetzt für Nordrhein-Westfalen veranschlagt werden würde, wenn man sie denn einführt, nämlich bis zu 40.000 Euro pro Jahr. Es gibt Stipendienprogramme und trotzdem hat Großbritannien mehr Ausländer an den Unis als Deutschland. Zeigt das nicht, dass es doch funktionieren kann?
Nein, das hat was mit dem hervorragenden internationalen Ruf einzelner britischer Hochschulen zu tun. Aber 40.000 Euro im Jahr sind ein massives Element sozialer Diskriminierung. Sie werden Studierende an diesen Hochschulen nur haben aus vermögenden Familien. Anderen ist es überhaupt nicht möglich, diesen Weg entsprechend zu beschreiten. Das ist nicht der Weg für Nordrhein-Westfalen.
Und wenn wir auf das Gerechtigkeitsempfinden schauen, manche argumentieren ja auch so, dass es ungerecht ist, wenn Deutschland ein kostenloses Studium bereitstellt für Absolventen, die dann später vielleicht wieder in ihre Heimatländer verschwinden.
Ja, aber das ist ja im Rahmen der Internationalisierung genau der Effekt, den wir wollen. Wir wollen ja, dass Studierende, die in Deutschland studiert haben, auch als Multiplikatoren deutscher Innovation, als Multiplikatoren von deutschen Werten entsprechend in ihren Heimatländern unterwegs sind und dort helfen, Situationen zu stabilisieren. Und da geht es immer auch um die Frage, wie kann man jungen Menschen Perspektive bieten, hier zu studieren, aber dann auch zurückzugehen, um entsprechend auch Gesellschaft positiv zu transformieren. Das ist eine Aufgabe, der sich Nordrhein-Westfalen auch nicht entziehen kann. Und das ist, finde ich, doch ein positiver Wert, den wir vermitteln können und der eigentlich uns gut tut, auch mit Blick auf viele Schwierigkeiten, die wir gerade zurzeit auch international haben.
Die Opposition in Nordrhein-Westfalen stemmt sich gegen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer. Die Argumente hat Dietmar Bell von der SPD ausgeführt. Vielen Dank. Der Film Das innere Leuchten erforscht den Lebensalltag von Menschen mit Demenz. Und die Kollegen von Corso Kunst und Pop verraten Ihnen gleich, ob es sich lohnt, dafür ins Kino zu gehen. Danke für Ihr Interesse bis hierhin. Das war Campus und Karriere. Am Mikrofon war Stefanie Gebert.